When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Queer as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
Heute geht es um Sex bei Queer as Berlin, aber nicht um irgendeinen, sondern um Sex in Nordafrika. Genauer, es geht um alle möglichen Spielarten des Sex und wie sie in Nordafrika gelebt werden. Und es geht auch darum, wie Nordafrika im Westen gesehen wird. Da gibt es ja einige Klischees, die so herumgeistern. Und warum sprechen wir heute darüber? Wir sprechen darüber, weil es ein Buch gibt namens Let's Talk About Sex, Habibi. Und das ist geschrieben von Mohammed Amjahid. Hallo Mohammed, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Du bist Journalist und Autor und hast auch schon mehrere Bücher geschrieben, aber du hast im Vorwort geschrieben, das fand ich ganz witzig, aber das kannst du ja jetzt mal bitte erklären, dass du total Bock hattest, dieses Buch zu schreiben. Also ich sag nur mal ganz kurz, das Buch ist ja so anekdotisch geschrieben, hat, glaube ich, 16 Kapitel oder irgendwie so, aber jedenfalls so, es widmet sich zu den verschiedensten Aspekten, zu denen kommen wir noch. Aber erzähl mal, warum hattest du jetzt so Bock, das Buch zu schreiben?
Ich glaube, als Autor hatte ich so einen Sendemodus. Also seit Jahren trage ich dieses Thema in mir und reise durch die Region als Reporter, zum Beispiel auch durch ganz Nordafrika, und wusste ab einem gewissen Zeitpunkt, dass ich sowas wie Let's Talk About Sex, Habibi schreiben möchte. Die ersten beiden Bücher, die ich geschrieben habe, da geht es ja, ich kürze das jetzt mal ab, um Rassismus in Deutschland und Europa, und die musste ich als betroffene Person, aber als auch recherchierender Journalist schreiben. Und die habe ich aber auch gerne geschrieben. Und das hier ist aus meiner Perspektive als Autor einfach nur geil. Also ich hatte richtig Bock, und wir wissen alle, wenn man so richtig Bock hat, dann macht es noch mehr Spaß quasi.
Und dann wird es ja meistens auch gut, dann, ne, wenn man so Bock
ich
hat.
Ich hoffe es, das müssen jetzt die LeserInnen entscheiden. Aber dieses Buch ist für mich die Möglichkeit, einmal die Perspektive zu wechseln, die vermeintlich anderen vorzustellen, die anders gemachten. Und in dem Fall, da wo ich mich, glaube ich, ganz gut auskenne, weil ich teilweise aufgewachsen bin in Marokko und wie gesagt als Reporter in der Region unterwegs war, den NordafrikanerInnen aus einer queeren, aus einer feministischen, aus einer sehr progressiven Perspektive einfach in die Lebensrealität der Menschen dort zu schauen.
Man muss vielleicht nochmal vorweg schicken, du bist ja in Frankfurt am Main geboren, 1988, und bist dann, glaube ich, 1995 nach Marokko zurückgegangen, weil deine Eltern, ja, warum eigentlich, warum sind deine Eltern dann oder mit dir zusammen zurückgegangen?
Mit meinen beiden Schwestern und mir, weil meine Eltern, sogenannte GastarbeiterInnen, das einfach ernst genommen haben, weil die deutsche Gesellschaft die ganze Zeit denen gesagt hat, Gäste, 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 das Wetter war schlecht, das Essen war schlecht.
Hat man das in den 90ern echt noch Gastarbeiter genannt?
Ja, doch, so, ja, echt, ja. In den 90ern noch, also in den 90ern haben tatsächlich noch viele so Angebote bekommen, geh doch zurück und hier noch eine kleine Prämie. Das war auch damals noch Helmut Kohl, der natürlich da in diesem Spirit da immer noch mit diesen Leuten umgegangen ist, und meine Eltern haben das dann ernst genommen und haben sich so eine kleine Existenz in Marokko aufgebaut und haben dann die drei Kinder mitgenommen, und so bin ich in Marokko auch zu einem großen Teil aufgewachsen und habe meine Pubertät dort verbracht, was ja ganz wichtig ist mit Blick auf Sexualität, Körperlichkeit, entdecken, Dinge ausprobieren, und deswegen ist das für mich damals als Kind schon schwierig gewesen. Ich glaube, kein Kind nimmt es einfach so auf die leichte Schulter, rausgerissen zu werden, egal aus welchem Kontext. Heute als Autor ist es für mich tatsächlich eine Quelle, aus der ich schöpfen kann. Und für dieses Buch war es natürlich irgendwie einfach sehr, sehr gut, dass ich all diese pubertierenden Geschichten ausgraben konnte.
Mhm. Ich habe mich gefragt, 7 Jahre, da hat man jetzt ja noch, also mit 7 bist du zurückgegangen, also da hat man ja noch nicht so einen Blick für alle möglichen Phänomene, aber war das eigentlich so ein bisschen Kulturschock für dich damals auch? Also weil ich meine, Marokko und Deutschland ist ja schon sehr unterschiedlich in vielerlei Hinsicht. Oder hattest du nicht so ein Empfinden dafür?
Doch, das war schon ein bisschen, also so ein Einschnitt war es schon, weil weil ich konnte zum Beispiel nicht wirklich Arabisch und auch nicht wirklich Französisch. Ich konnte nur Deutsch. Deutsch war meine erste Muttersprache und habe aber, kann mich gar nicht mehr erinnern, wie schnell ich zum Beispiel Arabisch und Französisch gelernt habe. Das ging in wenigen Monaten. Ich glaube, je älter man wird, desto...
Ja, das ist ja leider so.
Leider.
Ja, aber man muss wieder Kind sein, in dem Punkt zumindest. Muss man wieder Kind sein.
Ich weiß noch, als in dem Flugzeug von Frankfurt nach Casablanca von Royal Air du Maroc, das wir damals genommen haben, war die Toilette verstopft und ich habe versucht, der Stewardess irgendwie zu erklären, die nur Arabisch konnte, dass die Toilette nicht funktioniert. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das ging aber dann, als wir angekommen sind vor Ort, relativ schnell. Das beschreibe ich auch im Buch, dass ich die Sprache gelernt habe, dass ich dann Freunde bekommen habe, obwohl ich so ein bisschen nerdig war, aber das nur so als Nebenschauplatz. Auf jeden Fall habe ich dann in Windeseile mich dann auch adaptieren können, beziehungsweise auch mich einleben können in die Realität der Menschen, vor allen Dingen der Kinder und dann später der Jugendlichen da vor Ort.
Mhm. Hattest du denn eigentlich so eine erste Erinnerung, positiv, negativ? Also man hat ja manchmal so Flashes, dass man sagt, okay, also da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, was mich irgendwie erstaunt hat oder irgendwie so. Gibt es so eine Episode bei dir?
Es gibt eine Episode tatsächlich, die ist aber so ein bisschen traumatisch und die kommt auch im Buch vor.
Ach so, okay.
Und zwar war das mit der erste Schultag und ich kam aus der Schule in Deutschland, wo es ja, wenn Pause ist, es klingelt. Und wir hatten in Deutschland schon, ich habe nur die erste Klasse besucht, schon Feueralarm und so. Und der Feueralarm klingt einfach anders. Und dann war ich in Marokko auf der Schule und wenn dort Pause ist, dann gibt es eine Sirene. Und ich dachte, es brennt.
Ach so.
Ich dachte, es brennt. Und bis heute, und das ist so präsent auch in meinem Kopf,
okay.
Ich dachte, es brennt und ich war so in Panik und alle Kinder sind rumgerannt, aber wollten halt nur in ihre Klasse und ich dachte so, was ist los? Es hat nicht gebrannt, es war die Pause, die vorbei war und dann habe ich halt gemerkt, dass dann doch einige Dinge anders sind und ich musste dann halt mitdenken und das ist eine meiner ersten Erinnerungen überhaupt an meine Zeit in Marokko.
Ich finde manchmal, ich war gerade vor ein paar Wochen in Georgien und mir fällt immer so auf, es gibt so viele Länder, die haben, ich weiß gar nicht, wie es in Marokko ist, aber die haben offensichtlich zu viele amerikanische Krimis gesehen, weil ich finde immer diese Polizeiwagen immer so, und denke, okay, wie in den USA. Ne? Also das finden sie offenbar toll. Halt so, ne? So. Ich würde dich gerne mal fragen, und zwar, du hast neulich mal auf so einer RBB-Lesung gesagt, dass du so den Eindruck hattest, irgendwie, also es gibt so drei Klischees über Marokkaner oder über NordafrikanerInnen, nee, also eigentlich über Männer hauptsächlich so. Oder, obwohl, stimmt nicht so ganz, über Männer und Frauen. So. Also sie ficken alle oder gar nicht. Und der weiße Mann, also ist ja wahrscheinlich meistens ein Mann, über den wir sprechen, der dorthin kommt, wird also so gottgleich verehrt. Also alle wollen ihn haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich fand das ganz interessant, dass du das gesagt hast, weil ich so gedacht habe, nee, also die drei Klischees hätte ich eigentlich gar nicht. Also ich meine, ich war 2 Wochen mal in Marokko und bin jetzt überhaupt kein Experte oder so, aber ich habe dann gedacht, okay, ja, die drei Klischees wären mir jetzt nicht unbedingt in den Kopf gekommen. Aber ich wollte dich mal fragen, ist das denn dein Eindruck so, dass das irgendwie so die drei häufigsten Klischees sind? So?
Ich glaube, das ist das Feedback, das ich bekomme vor allen Dingen. Dass zum Beispiel, wir kennen ja alle dieses leidige Spiel mit Social Media zum Beispiel, dass jeden Tag irgendwie Leute, mich auch selbst oder andere, die in ähnliche Kategorien fallen, halt hypersexualisieren zum Beispiel. Also du bist hier nur, um unsere Frauen zu vergewaltigen, if only they knew, dass ich da nicht so interessiert bin. Aber es ist quasi ein Klischee tatsächlich,
klar.
Dass da sehr, sehr oft aufploppt. Und dann hat man komischerweise parallel laufend diesen Stereotyp, die haben gar keinen Sex, weil die sind ja alle gläubig und die dürfen gar keinen Sex haben.
Okay.
Und das kann ja nicht stimmen, also es kommt ja nicht zusammen. Und das Klischee mit der weiße Mann, in dem Fall sehr oft einfach auch der weiße heterosexuelle Mann, ist sehr begehrt in Marokko, hat etwas damit zu tun, dass natürlich sehr viele Menschen da auch auf die Passfarbe gucken. Also das ist auch eine Möglichkeit, vielleicht aus einer bestimmten Armutssituation rauszukommen, weil sehr, sehr viele junge Leute, Menschen ja auch einfach nicht reisen können und dann so denken, das ist eine Möglichkeit, sich dann irgendwie neue Türen aufzumachen oder auch so eine koloniale Praxis, also Denkpraxis, die den Menschen Dinge beigebracht hat, auch Schönheitsstandards, die auch man so mal dekonstruieren kann. Also was ist überhaupt schön? Ich beschreibe in meinem Buch vorher Der weiße Fleck und auch im ersten Buch unter Weißen, wie zum Beispiel über Werbung viele Schönheitsstandards etabliert werden.
Absolut. Entschuldigung, ich unterbreche, aber ich kann das absolut bestätigen. Also jetzt nicht im Hinblick unbedingt auf Marokko, aber ich war mal in Malaysia und in Singapur und was ich da total krass fand, war, wenn du da in die Drogerie gehst, ja, da ist irgendwie, also war mein Eindruck zumindest, also bei 90% der Produkte, also für Frauen meistens halt so, ne, steht dann halt immer drauf bei der Gesichtscreme Whitening.
Ja.
Whitening. Genau. Whitening. Wo ich denke, ey, es kann doch nicht sein, dass ihr jetzt alle irgendwie so, und das ist totales Schönheitsideal, also wenn du eine dunkle Hautfarbe hast, dann ist das irgendwie nicht, keine Ahnung, gesellschaftlich hoch an, so, ne, und, aber erzähl mal, aber wie ist denn das in Marokko? Also ist denn dieser, also weil du jetzt gerade Werbung sagst, ist denn das jetzt irgendwie auch so ein verbreitetes Ding in der Gesellschaft so?
Ja, das ist ein sehr verbreitetes Ding in der Gesellschaft, dass weiße Haut irgendwie als Schönheit etabliert ist, also es ist als Norm etabliert ist. In der Werbung ist es dann natürlich die Person, die das Shampoo bewirbt zum Beispiel, die hat dann eher helleres Haar und hellere Augen und hellere Haut und dann laufen sehr, sehr viele, in dem Fall sind mehr Frauen betroffen einfach, weil
die... Ja, weil die mehr Kosmetikprodukte auch brauchen.
Ne, aber so. Weil das Patriarchat natürlich auch für die bestimmte Bilder quasi vorhält. Ja. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie meine beiden Schwestern, ich bin der Prinz, ich bin der Jüngste, meine älteren beiden Schwestern, die haben halt lockiges Haar, grauses Haar und die saßen dann stundenlang entweder im Beauty-Salon oder bei uns zu Hause, haben das Haar geglättet. Stundenlang und es tut weh.
Ach so, einfach. Okay.
Und du verbrennst dir auch die Kopfhaut dabei, wenn du zu nah dran gehst und so, aber Millionen von Frauen in Marokko, aber auch in Algerien, aber auch in Tunesien oder Ägypten machen das einfach, weil sie gelernt haben, dass das Schönheitsideal ist. Aber auch Queers, auch queere Männer oder Transmenschen gehen in diese Richtung und dann gibt es so dieses Phänomen, dass sehr viele Kontaktlinsen kaufen, damit ihre Augen hellblau schimmern zum Beispiel. Und das ist dann etwas, was wirklich, glaube ich, aus meiner Sicht dekonstruiert werden sollte, weil man ist schön, wie man ist erstmal. Und da muss man nicht irgendwie sich verbiegen und abgesehen davon, dass zum Beispiel diese Kosmetikprodukte, die du angesprochen hast, die ätzen ja die Haut teilweise weg.
Das ist klar. Ja, giftig. Das ist total ungesund, klar.
Sehr, sehr ungesund.
Ja, klar. Ja, ja, nee, gut, aber es hat, glaube ich, auch so ein bisschen, das meintest du jetzt, glaube ich, auch, ich glaube, es hat auch so ein bisschen wirklich auch so koloniale Hintergründe auch, ne? Also ich glaube, das geht ganz weit zurück einfach auch, ne? Also dass dann auch dieses weiße Haut dann sowieso mit keiner Reichtum, Wohlstand verbunden wird mit, ja, weiß ich nicht, auch so ein bisschen Unschuld, also keine Ahnung, aber ich glaube, das ist so ganz viel, was im Kopf da abgeht oder so. Aber ich fand das unglaublich krass, aber ist irgendwie interessant, dass du das sagst. Lass uns mal zum Buch kommen und zwar, also diese Kapitel, die du da schreibst, die sind ja, kommen wir noch zu, also ganz verschiedene Aspekte, die da behandelt werden. Wie bist denn du vorgegangen, also was waren dir wichtig bei dem Buch, wie du das geschrieben hast?
Also mir ist als Autor sehr wichtig, zu unterhalten auch unter anderem. Das heißt, viel Humor einzubauen, ob da funktioniert, das müssen dann andere entscheiden. Aber für mich ist es eine Möglichkeit, auch Dinge zu verarbeiten, indem ich sie einfach natürlich detailgetreu, so wie es passiert ist, aber vor allen Dingen auch unterhaltsam erzähle. Und so habe ich mir erstmal vorgenommen, das ist ein Buch, hoffentlich, das auch Spaß macht. Es geht ja um Sex, Sex soll Spaß machen.
Also und mir hat Spaß gemacht beim
das
Lesen.
Das freut mich sehr, mir fällt ein Stein vom Herzen. Und dann gab es natürlich verschiedene Themen, die mir einfach wichtig waren und sind. Also über das Thema Sexualität und Körperlichkeit allgemein versuche ich sehr viele andere Themen anzusprechen. Queer-Feminismus, der Struggle von queeren Menschen. Dieses Buch ist sowieso sehr, sehr queer. Darf man nicht so laut sagen, sonst die Heteros vielleicht, also die sollen das erst später mitbekommen. Aber es ist, glaube ich, für mich ganz wichtig, diese Kämpfe abzubilden. Und über die Sexualität und die Körperlichkeit der Menschen kann ich halt das machen oder das Thema Kolonialismus abarbeiten, postkoloniale Machtgefälle, Tourismus, Sextourismus zum Beispiel. Das sind so Themen, die mir wichtig sind und die habe ich dann irgendwie auf eine Liste geschrieben. Dann habe ich in mein Feldforschungstagebuch geschaut. Ich bin auch von der Ausbildung her Anthropologe. Das heißt, früh habe ich angefangen, einfach alles in so ein Tagebuch zu schreiben. Da muss man immer aufpassen, wenn man mit mir redet. Man man landet dann irgendwie in einem Tagebuch, sage ich jetzt nur. Aber
okay, ich passe jetzt auf.
Nein, das ist, wird ja eh mitgeschnitten, glaube ich. Aber es ist für mich einfach ein sehr praktisch, das zu machen. Ich habe dann in mein Feldforschungstagebuch geguckt, wo ich dann irgendwann mal auch früh angefangen habe, alle Anekdoten, Reportagen, Begegnungen im weitesten Sinne zum Thema Körperlichkeit und Sexualität auch einfach stichpunktartig aufzuschreiben, weil das Gedächtnis kann ja nur so und so viele Sachen dann speichern. Und ich saß dann da und habe dann richtig gekichert teilweise, als ich da irgendwie in alten Geschichten geschwärzt
habe. Also du schreibst es auf, sowohl beruflich wie privat, also alle Begegnungen,
genau,
die du hast.
Ist, genau, das Private ist eh politisch und genau, deswegen ist es so fließend quasi und da habe ich sehr viel draus gezogen, plus nochmal sehr, sehr viele Menschen konsultiert. Also die Möglichkeit nochmal genutzt, über die Menschen, die ich schreiben möchte, nicht hinweg zu sprechen, sondern mit denen irgendwie in ein Gespräch zu gehen. Einige haben dann ganz klar gesagt, sie wollen nicht vorkommen im Buch. Das habe ich dann natürlich, das waren jetzt nicht viele, aber das habe ich natürlich respektiert und andere waren so richtig geil. So, let's do this. Und ich so, okay. Und so kamen natürlich auch einige Anekdoten überhaupt in Frage, andere nicht. Und dann war es natürlich auch eine Mischung zwischen lustig und für mich auch traurig, schwierig tatsächlich, wenn es um einige andere Themen geht.
Mhm. Ich würde gerne mal eine Anekdote erwähnen und zwar, das ist ja auch relativ häufig zitiert worden, also wenn es um dein Buch ging, also so diese eine Anekdote, die du da schilderst, wo du, ich glaube in Tunis, glaube ich, in der Apotheke bist und Kondome kaufst und das ist dann so eine, naja, beschreib du es mal, also es ist dann so eine Mischung so aus so Offenherzigkeit und doch dann so einer verschwurbelten Geschichte irgendwie so. Erzähl mal, also wie kam es jetzt eigentlich dazu, also dass diese Episode jetzt so im Buch landet?
Also es ist für mich jetzt, wo ich drauf schaue, auch bei Lesungen zum Beispiel, ist für mich so ein kleiner Sketch, also Realsatire
auch. Ja, ist es ja auch.
Weil ich komme da in diese, also was ich gemacht habe, auch als Reporter, ist einfach immer, wenn ich irgendwo war in Nordafrika, habe ich dann Kondome gekauft, weil man braucht immer Kondome. Und in der Region kauft man vor allen Dingen Kondome in der Apotheke. Und der Apothekenberuf ist ein Beruf, der sehr beliebt ist bei sehr konservativen, salafistischen teilweise Männern. So, weil man da, glaube ich, ich habe versucht, das zu recherchieren und zu verstehen, aber man kann da, glaube ich, Menschen heilen und die mögen das.
Ach so, also, okay.
Weißt du, so dieses Wissen teilen, um Menschen irgendwie wieder gesund zu machen.
Auf den richtigen Weg zurückbringen.
Genau, aber das ist so meine Interpretation jetzt. Und in Tunis, das ist eine Episode von mehreren, in Tunis komme ich da rein und da ist dieser bärtige Mann in seiner verstaubten Apotheke und ich sehe schon irgendwie, okay, hier haben seit einer Weile Menschen keine Kondome gekauft, aber Apotheken müssen das halt verkaufen, weil es halt ein Gesundheitsprodukt. Und dann wollte der Typ mir das nicht verkaufen und hat mir gesagt, ich möchte deine Heiratsurkunde sehen. Okay. So, damit ich dir das verkaufe. Und ich so, nein. Und ich habe Geld. Und die sind zwar teuer, aber ich nehme die größte Packung. Und da ist was ganz Interessantes passiert, dass Kapitalismus in dem Fall seinen hinterweltlichen Glaube quasi geschlagen hat.
Okay.
Und der war so, oh, Geld nehme ich natürlich. Und so kam ich an meine Kondompackung in Tunis. Und ich gehe dann als Kontrast ein Jahr später in Oran, in Algerien, in der Stadt, im Westen Algeriens, auch in der Apotheke. Da ist plötzlich so ein Salafisten, ich denke mir schon, schon wieder so eine Sache. Aber der ist so ganz anders. Der ist so, hier, Tutti Frutti oder genoppt oder, und wollen Sie nicht noch das großneutrale Gleitgel dazu kaufen? Der wollte, ich hatte, entweder ist er wirklich sexpositiv oder der hat einfach Provision bekommen pro Tube. Und für mich ist es auch immer eine Möglichkeit, mich selbst zu reflektieren. Also wie soll man auf eine Person gucken. Also man muss erstmal mit der Person sprechen, um zu schauen, wie die überhaupt reagiert.
Ja, ich wollte dich eigentlich noch mal fragen, und zwar, weil, also ich war jetzt in Nordafrika jetzt nur in Marokko, deswegen habe ich keine Vergleichsmöglichkeit, aber würdest du eigentlich sagen, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit Algerien, Tunesien, Ägypten vielleicht auch, da fahren ja auch viele Touristen hin, wie frei oder nicht frei geht es dann eigentlich in Marokko da ab? Also auf so einer Skala, wo würdest du das dann so einordnen?
Es ist schwierig, eine Skala zu benennen, weil Marokko oder Tunesien oder auch Ägypten ein sehr, sehr diverses, ein diverser Ort ist, einfach ein diverses Land ist. Also ich glaube, es gehen auch Dinge an einigen Orten in Berlin, die würden vielleicht in Bayern nicht so gut funktionieren, so analog dazu. Deswegen kommt es ein bisschen auf die Kontexte drauf an. Also es gibt so Kontexte in Marokko, wenn wir jetzt nur da bleiben, wo es absolut okay ist, als schwules Pärchen zu knutschen und Hand zu halten, und das ist kein Problem. Wenn man aus dem Ausland kommt und in Marrakesch im Hotel ist, ist sowieso egal, weil Touristen dürfen fast alles dort. Und wenn man aber in einem sehr konservativen kleinen Dorf ist zum Beispiel, wo es vielleicht nicht an der Tagesordnung ist, dann sollte man aufpassen. So. Und so ist es, glaube ich, auch mir wichtig im Buch gewesen, dieses sehr diverse Bild zu malen. Also es macht nicht immer Sinn, dass die eine Anekdote parallel zur anderen Anekdote dann auch da einfach vorkommt. Mal ist es halt super progressiv und alle können machen, was sie wollen, weil es so in der Tradition auch festgelegt ist. Vorislamische Tradition, die Leute hatten Spaß und haben weiterhin Spaß und knüpfen daran. Und dann changiert man in eine ganz andere Sphäre und irgendein bärtiger Mann sagt einem, du darfst das oder das nicht machen, oder ich möchte deine Heiratsurkunde sehen, damit du Kondome hier kaufen kannst. Und so ist es, glaube ich, eine sehr vielfältige Gesellschaft, die man da auch beschreiben kann. Mhm. Und wo ich nie sagen könnte, allgemein ist das okay oder das ist nicht okay, sondern es ist halt auch etwas, was im Fluss ist. Also ich habe ja meinen Lebensmittelpunkt nicht mehr in Marokko oder in Nordafrika, und jedes Mal, und ich fahre dann aber schon öfters hin, und jedes Mal, wenn ich hinfahre, denke ich mir, in den vergangenen 6 Monaten, in den vergangenen 8, 12 Monaten ist hier wieder so viel passiert. Und es gibt plötzlich eine sehr laute feministische Kampagne, die sagt, wir lassen uns gar nichts mehr verbieten. Und ich bin aufgewachsen in Zentralmarokko in den 90er Jahren in einer sehr konservativen Stadt. So, und deswegen lerne ich auch jedes Mal selbst auch, wie die Gesellschaften in der Region ticken.
Interessant. Also ich war vor 7 Jahren da, und da, ich meine, gut, das ist jetzt natürlich meine Touristenbrille als jemand, der dann nicht hier auskennt oder so, aber da war ich so von der Äußerlichkeit, sage ich jetzt mal, so ein bisschen enttäuscht, so, da fand ich dann doch, also wie die Frauen sich gekleidet haben, und zum Beispiel, also wir haben dann so eine Rundreise, was man so macht, so diese Königsstädte und Marrakesch und Essaouira und so, und da fand ich dann so im Alltag, fand ich das doch sehr konservativ alles, aber das ist natürlich wahrscheinlich jetzt so eine oberflächliche Betrachtung jetzt, ja, so.
Nee, weil Leute sind ja auch konservativ. Es ist, glaube ich, wenn man in einigen anderen Religionen, zum Beispiel auch im orientalischen Christentum, sich das anschaut, oder im Judentum oder im Islam, dann reflektieren sich konservative Ansichten eher in Äußerlichkeiten. Das ist im Christentum, wo es ja, also mein Professor an der Uni hat immer gesagt, eigentlich muss man nur seinen Nächsten lieben, dann ist man schon christlich. Das sieht man der Person nicht direkt an.
Ja, okay.
Und das ist anders, glaube ich, in der Region. Und dann, was ist konservativ? Also es gibt ja zum Beispiel so Jellabas, also so Ganzkörperkleidung für Männer als auch für Frauen. Und manche machen das einfach nur aus Faulheit, weil sie schnell noch zum Supermarkt gehen müssen und dann einfach über dem Pyjama einfach irgendwas drüber und dann fertig. So mache ich auch, wenn es 40 Grad ist und schnell irgendwas besorgen muss. Aber es ist, glaube ich, immer auch etwas, was in privaten Räumen sich abspielt. Also wenn es um Körperlichkeit zum Beispiel geht. Also das sind dann auch Sachen, die kann man, glaube ich, als außenstehende Person gar nicht so
beurteilen. Ja, klar.
Nicht beurteilen, geht nicht um beurteilen, sondern gar nicht einsehen.
Ja.
Weil Leute in so Öffentlichkeiten oder Semi-Öffentlichkeiten, also so konservative Frauen, die plötzlich in einen Friseursalon zum Beispiel reingehen, und das ist dann plötzlich eine ganz andere Welt. So, und die wollen einfach nur ihre Ruhe haben, wollen nicht von irgendwelchen Männern belästigt werden. Und deswegen gibt es da auch so Safer Spaces oder so Möglichkeiten, die sich dann diese Leute aufgebaut haben, was aber nicht bedeutet, dass es keine konservativen Menschen gibt.
Na klar. Also ich fand ja ein paar Sachen dann auch, ich fand viele Sachen in dem Buch interessant sowieso, aber zum Beispiel so eine Sache, die total bestätigen kann, also zum Beispiel so, ich hatte ja auch da diverse Angebote, wie das so ist, halt irgendwie, wenn man in Marokko will.
Gute Angebote so.
Und da war zum Beispiel, weil du das ja auch so beschreibst, da war zum Beispiel ein riesiges Problem für die Jungs da so, dass die keine Möglichkeiten zur Intimsphäre haben, also im Sinne von, dass die einfach zu Hause mit, keine Ahnung, der ganzen Familie wohnen und abends sind die Straßen auch beleuchtet. Ich meine, da kann man auch nicht so ohne weiteres dann so rummachen oder so. Und das beschreibst du in dem Buch in einem Kapitel ja auch, ne? Also dass das zum Beispiel so ein Problem ist, wenn man einfach mal so für sich sein will, um was auch immer zu machen, dass das einfach auch so ein großes Problem ist halt, ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe dann bei der vorletzten Reise auch gelernt, dass es Cruising Areas gibt. Man muss nur das wiederum
muss man wissen, wo man
das ist ja auch in anderen Städten, ist ja auch in Berlin. Obwohl in Berlin weiß man sowieso, was überall läuft.
Aber Berlin ist noch anders,
anders. Aber es gibt tatsächlich dieses große, große Problem, dass vor allen Dingen junge Menschen, jene, die vielleicht so Hormonschübe haben, also wir reden jetzt hier teilweise über 14-, 15-, 16-Jährige, die sind sowieso bei sich zu Hause, aber es geht ja weiter tatsächlich. Das hat nicht wirklich was mit Kultur zu tun, sondern in dem Fall sind es wirklich sozioökonomische Faktoren. Mhm. Also man muss sich ja erstmal eine eigene Wohnung leisten. Es sind in der ganzen Region eher ärmere Kulturen. Natürlich gibt es auch Superreiche und die können sich alles leisten, aber es ist dann schwierig zum Beispiel zu daten oder Sex zu haben und zu sagen, hey, zu mir oder zu dir. Weil zu mir bedeutet, meine Mutter macht die Tür auf und zu dir bedeutet, deine Mutter macht die Tür auf. Klar. Ist ein bisschen schwierig.
Oder deine Schwester oder wer auch immer.
Oder so. Und trotzdem gibt es natürlich immer Möglichkeiten, dass man dann doch das eigene Zimmer hat und dann Nervenkitzeln, was ist ich und dann macht man halt die Tür zu oder so, aber das beschreibe ich auch, dass das ein großes, großes Problem ist für sehr viele Menschen jeglichen Alters tatsächlich, dass es da sehr, sehr oft geht es darum, sich genau diese Freiheit zu erarbeiten. Zum Beispiel in Kairo kenne ich sehr, sehr viele Leute, auch viele FreundInnen von mir, die darauf hingearbeitet haben, ausziehen zu können. Aber das war wirklich ein Act. Da muss man wirklich sparen, da muss man einen Job haben, man kriegt aber nicht einen unbefristeten Vertrag, weil es gibt einen sehr prekären Arbeitsmarkt und so. Und dann kommt der Tag, wo man zumindest in eine coole WG kann, in eine coole Queer-WG. Und dann hat man aber, dann fällt man in ein Loch, weil unten irgend so ein konservativer Mensch quasi die Haustür überwacht. Das hat den Leuten auch passiert. Und dann wird dann gefragt, wo willst du hin, was machst du hier? Und dann gibt es aber so dann wieder so Insider-Infos. Ah, in diesem Gebäude, das ist ein super cooles Gebäude, da kannst du auch deine WG aufmachen. Niemand wird dich fragen, wer dein Date ist zum Beispiel.
Verstehe, okay. Kommen wir mal dazu, ich kann ja nur über mich sprechen, was mich persönlich an deinem Buch überrascht hat. Zum Beispiel, also ein Klischee, was ich zum Beispiel im Kopf hatte, war, du schreibst in einem Kapitel auch über die Sexualaufklärung in der Schule. Da hatte ich jetzt so im Hinterkopf so, okay, ich hätte das jetzt irgendwie eher mir so konservativer oder vorsichtiger vorgestellt. Aber du schreibst ja, dass das ja durchaus, stattfindet in der Schule so, ne? Genau.
Genau, also das Marokko ist tatsächlich eher eine tanzende Gesellschaft. Also die sind, da würde ich sogar sagen, im Gros vielleicht, und das wird dann gut abgebildet im Bildungssystem, um beim Thema sexuelle Aufklärung, sind die Leute schon sehr offen. Und da glaube ich, will vor allen Dingen die Verwaltung und die Regierung dafür sorgen, dass die Menschen einfach wissen, was sie mit ihrem Körper anfangen können. Weil Wissen über den eigenen Körper, wie wird man schwanger, wie verhindert man das, wenn man das nicht möchte, ist, glaube ich, für so eine Gesellschaft eigentlich Gold wert. Vor allen Dingen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, das zu bezahlen zum Beispiel, oder wenn man eben nicht schwanger werden möchte, ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man weiß, wie ein Kondom funktioniert oder die Pille oder anders. Und so hatte ich zum Beispiel in der 6. Klasse, in der 9. Klasse, in der 11. und 12. Klasse Sexualunterricht, und zwar sehr detailliert. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Sache. In Ägypten ist es da ein bisschen anders. Da ist es, obwohl es ein sehr religionsfernes, autoritäres Regime Regime ist, also es ist ja ein Militärregime, das gar nicht, also keine Regierung hat mit Religion viel zu tun, by the way. Also diese Staaten sind alle laizistisch geprägt. Und in Ägypten ist es aber nochmal, was diesen Punkt angeht, also sexuelle Aufklärung bei Kindern, sehr, sehr schwierig. Habe ich gelernt, habe ich dann recherchiert, weil sehr viele Menschen nicht wollen, dass ihre Kinder, also das kann man so ein bisschen mit so AfD in Berlin vergleichen. Die reden ja auch immer von Frühsexualisierung, wenn man zu früh mit den Kindern darüber spricht. Und nicht so eine 13-, 14-jährige Person muss wissen, wie Körper und wie Fortpflanzung funktioniert.
Ja, logisch.
Das ist logisch. Also es ist Grundwissen. Und das ist so ein bisschen, dieser Spirit ist leider in Ägypten verbreiteter. Und deswegen ist es da nochmal ein ganz anderes Thema im Vergleich zu Marokko. Und ich beschreibe im Buch, wie ich halt ein Referat gehalten habe, dann mit einer Banane und einem Kondom. Und ganz praktisch allen gezeigt habe, wie es funktioniert. Ich habe eine gute Note bekommen, nicht die ich mir erhofft habe, weil ich war ein kleiner Streber. Aber es ging dann halt auch genau das Sprechen über diese Themen. Und das ist mir dann auch dann wichtig, genau diese Stereotype dann aufzuspringen und zu sagen, eigentlich ist das jetzt gar nicht so weit weg von das, was wir hier in Deutschland zum Beispiel
haben. Interessant, also weil das hatte ich mir jetzt wirklich ein bisschen anders vorgestellt. So, ne? Anderes Kapitel, gut, da muss ich gestehen, da geht es natürlich bei sich im Kopf irgendwie so ab, weil du beschreibst du ja so ein Fest, das heißt, glaube ich, Musem, ne? In der Stadt Meknes, so, wobei ich glaube, es ist, glaube ich, auch in anderen Städten.
Es wandert auch. Und es gibt mehrere Musems. Musem ist der Oberbegriff für geile Party.
Okay, genau. Und also habe ich noch nie gehört. Also ich habe schon von einigen Festivals gehört und so. Oder na gut, wenn man es Festival nennen kann. So, aber da beschreibst du ja so ein bisschen, und das wollte ich jetzt mal fragen, weil ich glaube, das regt die Fantasie deiner Leser an und LeserInnen, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen so eine Massenorgie ist auch so. Und ich wollte dich nur mal fragen, weil ich kann mir das jetzt so schwer vorstellen. Also erstmal die erste Frage, ist das jetzt eigentlich religiös begründet so?
Genau, das hat eine religiöse Konnotation. Das ist eine Glaubenspraxis, auch vor islamisch, und dann hat sich mit islamisch-jüdischen vor allen Dingen Glaubensrichtungen auch vermischt. Und diese Muslims bestehen darin, dass viele Menschen dann zu bestimmten Heiligen pilgern, sagen wir mal so. Also Santiago de Compostela zum Beispiel, also so marokkanisches Santiago de Compostela. Nur, dass die Leute dann mit dem Auto oder mit dem Zug hinfahren, müssen nicht alle
nicht hinlaufen.
So. In dem Fall ist nicht der Weg das Ziel, sondern das Ziel. Und das Ziel in dem Fall ist einfach Spaß. So, und das muss man sich so vorstellen, dass zum Beispiel im Musim in Meknes, Sheikh El Kamel, heißt der Heilige dort, lockt pro Jahr, wenn nicht gerade Corona ist, bis zu 1 Million Menschen an.
Wow, okay.
Und dann gibt es so eine riesige Kirmes, und dann kann man essen, alles, was man möchte.
Und es sind dann so Zelte oder?
Also erstmal ist es so eine Kirmes, und dann gibt es so einen Bereich, da sind so Zelte, und da kommen die Bruderschaften zusammen. Und Bruderschaften sind einfach so Musikgruppen, sakrale Musikgruppen, sage ich jetzt mal. Und die führen ganz traditionelle Tänze und Musikstücke auf, und dann kommen Gläubige, sehr viele Frauen, sehr viele Queers. Das ist so eine queere Veranstaltung. Und haben einfach Spaß, weil in diesen Zelten, das sind diese Halböffentlichkeiten. Ich kann jetzt schon ein bisschen enttäuschen, dass es schwierig ist, von außen zum Beispiel als Tourist, als Touristin da reinzukommen.
Nee, ich hatte es gar nicht vor.
Ich sag nur nicht, dass Leute dir oder mir dann schreiben so, aber ich war da und sie haben mich nicht reingelassen. So beim Berghain. Aber es ist eine Möglichkeit für sehr viele Queers, und das ist, glaube ich, total wichtig, einfach die eigene Identität auszuleben.
Okay.
Also, und das ist jetzt gesellschaftlich akzeptiert. Natürlich findet man immer irgendwelche bärtige Männer, Salafisten, die sagen, das ist nicht gut, aber die können noch so oft sich beschweren. Das ist akzeptiert. Die Stadtregierung zum Beispiel gibt den Leuten den Raum. Es werden Straßen gesperrt, und das ist halt eine Tradition, die ist viel, viel älter als der Islam selbst. So.
Okay.
Und dann kann man das nicht erstmal abschaffen. Und dieser Musim aus Meknes, der wandert dann. Also und dann werden das immer ein bisschen weniger Leute, bis in einem Dorf im Atlasgebirge bei Sidi Ali heißt das, dann wirklich der harte Kern bleibt und dann geht es in die Grotte, in den Darkroom zum Beispiel. So, und ich bin da dran gekommen, weil ich sehr jung schon einem deutschen Anthropologen assistiert habe, der genau dazu geforscht hat, seine Doktorarbeit geschrieben hat und so bin ich sehr früh da in diese Sphären gekommen und habe sehr viel gelernt.
Aber es ist nur so interessant, dass naja gut, ich meine, eine spanische Freundin von mir hat mal gesagt, irgendwie, die haben ja auch in jedem Dorf, gibt es ja so einen Dorfheiligen und das ist im Grunde genommen auch nur eine Begründung dafür, an dem Tag und dem Wochenende sich da zu besaufen und sonst was zu machen.
Besaufen, jegliche Art von Sex. Man kriegt wirklich jeglichen Fetisch gestillt. Also ich weiß nicht, wie explizit ich in diesem Podcast werden
und da,
darf.
Nee, bitte, aber du gehst aber ins Zelt dann da rein und da geht's dann ab wie da Schmitzkatze.
Es gibt ein Zelt, da weiß man, da sind die lesbischen Frauen und dann geht man da rein und dann hat man Spaß und dann ist es natürlich selbsterklärend, dass man jetzt als Cis-Mann vielleicht da nicht reinkommt.
Nee, ist klar, ja.
So, aber da ist dann halt irgendwie da ist so ein Gesellschaftsvertrag quasi, dass das da okay ist und dann wird sich betrunken und dann gibt es auch Leute, die sagen, ah ja, ich bin von diesem Dämon oder Geist oder Djinn besessen und der möchte unbedingt, dass ich, keine Ahnung, jetzt Schwänze lutsche und mich betrinke. So, okay. Und dann ist das jetzt erstmal so, dann nimmt man das hin.
So eine schöne Begründung auch.
Genau, it's like, ja, whatever, aber es ist dann halt so eine, und dann gibt es natürlich auch viele Sachen, die dann im privaten Raum passieren, auch in dieser Zeit, aber auch darüber hinaus. Und das war für mich tatsächlich ein Fenster, um in das wahre Gesicht dieser Gesellschaft einfach zu schauen, weil wir alle haben Bedürfnisse, wir alle haben Fantasien, wir alle entwickeln auch Fetische und entwickeln auch einen gewissen Zugang zu unseren Körpern und das ist dann die Möglichkeit für sehr viele Leute, das auch auszuleben.
Mhm. Naja, es ist ja im Grunde genommen so, ich boot, das ist eine ganz andere Kiste jetzt, aber ich meine, wenn man mal historisch mal nachdenkt, ist ja eigentlich auch Karneval, ist ja sowas religiös Konnotiertes auch, ne? Ursprünglich so, ne? Also das sozusagen in dieser Woche, da geht's dann über, weiß ich nicht, Tisch und Bänke so, ne? Aber Rest des Jahres über ist man dann eher, naja.
Genau, vor allen Dingen in diesen katholischen Gegenden.
Genau, ja.
Und Karneval in Köln ist ja einfach ficken.
Genau.
Hab ich's gesagt.
Und saufen, ja.
Und saufen. So.
Es ist so.
Und es ist ja auch okay. Man muss es halt nur mit ein paar Regeln wegen sexualisierter Gewalt und das Problem kann man das ja irgendwie auch machen. Und Oktoberfest ist ja auch ein anderes Beispiel zum Beispiel. Mhm. Obwohl, das ist, glaube ich, nicht religiös.
Nee, das ist, glaube ich, nicht religiös.
Wo einige Bayern vielleicht schon religiös, ja, aber in einer anderen Art und Weise. Aber wir gucken ja hier aus Berlin aus ein bisschen immer auch anthropologisch auf die Gesellschaft dort.
Jetzt lass uns mal zu einem nicht ganz so schönen Thema kommen und zwar als ich damals in Marokko war, da hatte ich ja nun auch mit vielen Queers da irgendwie so gesprochen und da hatte ich dann, also gut, über diese mangelnde Intimsphäre haben wir ja schon drüber gesprochen, aber dann hatte ich immer so das Gefühl, so okay, es gibt ja da auch so schwule Räume von irgendwelche Bars, wo man das weiß oder irgendwie so ein Café, wo man das weiß und so weiter. Aber man muss natürlich schon sagen, dass die Queers ja schon so ein bisschen marginalisiert sind, ja alleine irgendwie dadurch, dass das 3 Jahre Gefängnis ja drauf steht, wenn du da erwischt wirst, so. Ich würde dich gerne fragen, wie siehst du das? Also, weil du hast ja vorhin gesagt, dass sich da auch Sachen jetzt schon verbessert haben, aber ist ja bestimmt immer noch schwierig. Also wie stellt sich aus deiner Sicht die Situation da jetzt so dar?
Ich glaube, das Grundproblem liegt darin, dass es so eine Willkür gibt. Also zum Beispiel, wenn man Pech hat, hat man einen Polizeipräsidenten jetzt in der Stadt sitzen und der ist richtig homophob. So. Und der hat aber gleichzeitig die Möglichkeit, laut Gesetz dann eine Razzia durchzuführen in einer queeren Bar oder einer schwulen, freundlichen Bar, sage ich jetzt mal. Kann man nie so richtig einschätzen. Und so gibt es halt verschiedene Momente, wo der Staat, der ja an sich, wie gesagt, eher laizistisch ist, in vielen Ländern der Region, wo der Staat dann sich entscheidet, identitätspolitisch da reinzugehen und zu sagen, wir wollen das nicht als Gesellschaft. Und bei anderen Situationen, zum Beispiel bei diesem Festival, alle sind happy, alle sind okay damit und d'accord und die Polizei steht dann noch am Rande und klatscht so oder macht mit.
Okay.
So. Und das ist diese Unsicherheit ist einfach sehr unerträglich für sehr viele Menschen, für sehr viele Queers, für sehr viele queere Männer, für sehr viele queere Frauen, für Transmenschen auch, obwohl es dann wiederum andere Sphären gibt, zum Beispiel, wenn es darum geht, sich, also Wahrsagerinnen zum Beispiel sind sehr, sehr oft queere Menschen und alle wissen das. Und niemand kommt auf die Idee, da eine Razzia zu machen, weil das so gesellschaftlich etabliert ist. Aber wenn dieser Polizeipräsident jetzt sagt, okay, mir ist langweilig und ich mache jetzt diese Razzia, dann kann ihn erstmal niemand daran hindern. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die sehr viele Queers in der ganzen Region leider...
Ägypten ja soll auch schlimm sein.
Ägypten ist das Schlimmste von allen, glaube ich, in der Region. Also Ägypten, das beschreibe ich, also ich habe ja auch bei meiner Buchpremiere Tränen vergossen, weil das für mich auch sehr, sehr emotional ist, wie da mit Razzien gegen queeres Leben vorgegangen wird, einfach weil es wieder eine Krise gibt, egal ob eine Energiekrise oder eine Hungersnot oder einfach ein Terroranschlag, der nicht vereitelt werden konnte, weil der Staat sich nicht drum gekümmert hat. Und dann sagen sich diese Militärs, was können wir machen, um die Leute zu bespaßen? In dem Fall, wir machen einfach so eine Razzia in einem in der queeren Sauna, in einem queeren Hammam. Und dann führen sie diese Männer vor laufenden Kameras in den Gerichtssaal. So, und dann haben die Leute erstmal 2 Wochen was zu besprechen. Und das ist etwas, und deswegen bin ich so empört, auch im Buch. Es kommt ein Kapitel vor, das nennt sich BAMF, steht für Bundesamt für Fickerei. Weil ich war mit sehr, sehr vielen queeren Geflüchteten, hier in Berlin auch, beim BAMF. Und es ist unmenschlich, wie mit diesen Leuten umgegangen wird. Da werden so Fragen gestellt, so im Sinne von, suggeriert, du musst ja auch gar nicht so queer sein. Wenn du in Ägypten bist, kannst du dich ja auch anders benehmen im öffentlichen Raum, dann droht dir auch nichts. Und du musst ja auch nicht in die Sauna gehen, du musst ja auch nicht das machen. Du musst dich ja auch nicht outen zum Beispiel oder so. Und dann denke ich mir, wie schlimm ist das eigentlich, dass man das Leid von diesen Leuten nicht anerkennt und denen auch hilft. Und das ägyptische Regime ist ja ein sehr enger Partner der Bundesregierung zum Beispiel und der Europäischen Union.
Ja.
Und da ist es mir total wichtig, auch nochmal diese Connections aufzuzeigen. Und last but not least ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass diese queerfeindlichen, aber auch frauenfeindlichen Gesetzestexte ja gibt, weil es von den kolonialen Gesetzesgebungen auch kopiert worden ist. Mhm. Also diese queerfeindlichen Gesetze wurden 1:1 zum Beispiel in Tunesien, Algerien oder Marokko vom französischen Recht kopiert.
Bei den Briten gab es das auch.
Bei den Briten gab es das auch und das hat dann da überdauert und die autoritären Regime haben gesagt, ah, schön, das benutzen wir.
Übernehmen wir, ja.
Übernehmen wir und das gab es so rein rechtlich betrachtet, gab es das vorher nicht. Rein rechtlich betrachtet gab es vor dem Kolonialismus nicht die Möglichkeit zu sagen, dass eine Transperson und alleine, weil sie eine Transperson ist, kommt sie jetzt ins Gefängnis. Und das ist mir auch total wichtig, diese historische Perspektive aufzumachen, um den Leuten vor Ort, weil für die sagen das. Die sagen, wir müssen auch dieser Gesellschaft nochmal zeigen, woher das eigentlich kommt, um denen zu verklickern, das ist nichts, was mit eurer Identität zu tun hat. Und wenn es so ist, dann ist es traurig. Das ist ja etwas, was eigentlich von außen erstmal kommt.
Ja, ja.
Und deswegen ist es möglich und gut, das wieder auch abzuschaffen.
Mhm. Ich habe mich beim Lesen von deinem Buch auch gefragt, ich habe mal so ein Interview gemacht mit so einem Deutsche Welle-Moderator, da gab es mal so eine Sendung, die nannte sich Sharp Talk. Das war so eine Sendung, wo alle möglichen, also für die jüngeren ZuschauerInnen, wo alle möglichen Themen angesprochen wurden, von Abtreibung, Homosexualität und so weiter und so fort. Und was ich interessant fand, war, dass der mir damals mal gesagt hat, dass es ein unglaubliches Diskussionsbedarf gab, so, weil sich dann doch manche Leute nicht so austauschen können, wie sie wollen. So, ne? Und er aber dann gleichzeitig gesagt hat, okay, es gibt aber so ein unglaubliches Bedürfnis, logischerweise, nach Veränderung. So. Würdest du das auch so sagen? Also, dass dann gerade so die Jüngeren da schon so, also man sieht es ja, ich meine, gut, Iran ist jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema, so, aber sagen wir mal, es gibt ja doch so ein paar Parallelen im Sinne von, dass sie einfach nach Veränderung streben, weil sie sich da einfach nicht mehr in vielerlei Hinsicht unterdrücken. wirken lassen wollen. Siehst du da irgendwelche Parallelen auch zu Marokko oder Nordafrika?
Also Iran ist, glaube ich, ein klerikal-faschistisches Regime.
Anders.
Ist, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Ja, ja. Aber ich beschreibe ja im Buch zum Beispiel, wie wir unter SchülerInnen dann irgendwie besprochen haben, wie man Intimrasur macht und so. Also ich glaube, es ist total schwierig, da auch so eine ganz allgemeingültige Antwort zu geben. Natürlich haben die Leute Möglichkeiten oder suchen sich selbstständig Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ich war ja als junger Mensch sehr, sehr oft so zwischen Frauen unterwegs, weil die reden wirklich Tacheles. So, wenn man die richtig heißen Geschichten haben möchte, dann soll man zu den Frauen
Sex
gehen.
Sex in the City.
Sehr genau, also. Sex in the City mäßig. Und deswegen kann ich das nicht so nachvollziehen, wenn jemand das so ganz so quasi ja, abschließend formuliert. Und gleichzeitig gibt es natürlich jetzt nicht im nationalen Fernsehen die Call-In-Sendung, wo wir das irgendwie dann alles besprechen können. Mhm. Aber es gibt in Marokko den Podcast, so wie hier Queer as Berlin, gibt es den Podcast Meshi Rujula zum Beispiel. Das ist ein ganz toller marokkanischer Podcast, ein queerer Podcast, wo eigentlich alles auf den Tisch kommt. Und das hat auch etwas damit zu tun, wie, also natürlich, man muss ja erstmal die Sprache richtig können, um das alles irgendwie mitzubekommen. Aber das hat auch was damit zu tun, dass sich die Leute, egal wie hoch der Druck ist, suchen sich die Leute Räume und Möglichkeiten, sich auszutauschen. Man kann das gar nicht unterdrücken.
Mhm. Ja, klar. Ja,
so,
ja.
Und dann ist es an einem einen Ort einfacher und an einem anderen Ort ist es schwieriger, aber es ist immer so eine Mischung und die Leute wissen dann irgendwann mal, natürlich weil sie das Insiderwissen haben, wohin sie gehen müssen, wenn sie bestimmte Fragen haben.
Aber was würdest du sagen, okay, es ist jetzt auch so eine allgemeine Frage, die man auch wahrscheinlich schwierig beantworten kann, einfach mal, aber ich habe mich beim Lesen des Buches auch so gefragt, okay, ich meine, die Queers, die sind bestimmt jetzt ein bisschen weniger glücklich, könnte ich mir vorstellen, also einfach aufgrund der Tatsache, dass es ja kriminalisiert wird auch, ne, so, aber was würdest du sagen, also wie glücklich sind denn die Leute eigentlich so, also weil man kann sich ja auch an bestimmte Situationen oder man muss sich ja auch dran gewöhnen, ne? Man muss ja einen Umgang finden, okay, so sind die gesellschaftlichen Verhältnisse und ich mache dann sozusagen das Beste draus, ne, und finde dann meine Freiräume und so, ne, aber würdest du sagen, die Leute sind jetzt irgendwie damit so mehr oder weniger okay oder gibt es dann doch so eine, ja, so ein Veränderungsbedürfnis da, dass sie sagen, nee, wir würden schon gern einfach mal freier, also ich will nicht das Wort westlich in den Mund nehmen, aber...
Ich verstehe genau, also ich glaube, bei einigen von meinen, jetzt nur bei meinen Freundinnen, die ich kenne, einige pendeln so zwischen Depression und Ekstase, so, und natürlich ist es manchmal ganz schwierig, wenn man denkt, man kann seine Freundin als lesbische Frau nicht einfach so küssen auf der Straße, wenn man am falschen Ort ist zum Beispiel.
Aber gut, das kann ja in Berlin theoretisch
in Berlin auch so sein, oder wenn man halt das Pech hat und eine sehr konservative Familie hat und die zum dritten Mal jeden Tag fragen, na, wann ist es eigentlich soweit und du heiratest, natürlich im traditionellen Sinne, Vater, Mutter, Kind, und gleichzeitig habe ich dann auch gelernt, dass sich da auch diese Leute ihre eigenen sehr glücklichen Lebensentwürfe dann auch aufbauen. So, und das ist etwas, wo ich riesigen Respekt vor habe, weil das muss man erstmal hinbekommen, glaube ich, in auch einem schwierigen Umfeld.
Absolut,
genau, sein eigenes Leben leben zu können. Und deswegen ist es je nach Region, je nach Land, je nach auch Stadt oder Dorf zum Beispiel, mal so, ich habe beobachtet, dass sich in den vergangenen 10 Jahren vor allen Dingen, also es gibt jetzt so, keine Ahnung, Gen Z Queers, also so ganz Bibi-junge Queers, niemals hätte ich das in den 90er Jahren gedacht, dass das möglich ist, dass die jetzt so einen Podcast zum Beispiel machen.
Okay.
Oder dass die jetzt professionalisiert eine Kampagne machen, so Liebe, Love is Love, Liebe, wen du möchtest. So. Mhm. Und die gehen dann auf die Straße und demonstrieren. Also das hätte in den 2000ern never ever hätte ich gedacht, dass das so möglich ist. Und deswegen ist es, glaube ich, immer auch so eine Perspektive, die sehr inspirierend sein kann, glaube ich. Auch für uns, die wir ja mehr Freiheiten haben, aber auch viele Probleme hier in Berlin oder in Deutschland haben, aber gar nicht zu vergleichen, glaube ich, mit den Rahmenbedingungen dort, die aber zeigen, dass sich das Kämpfen für eine vielfältige, inklusive Gesellschaft wirklich auch an jeder Ecke an jedem Ort auch lohnt.
Mm, ja, ja, klar. Das ist ja, ich meine, der Fortschritt ist langsam. Ich meine, gut, man kann ja auch andere Länder nehmen, jetzt Polen, Osteuropa. Genau, ist ja, ja auch alles andere als nun so toll. So, ne? Ja. Also von daher ist das ja nicht nur in Marokko oder Nordafrika so. Mohammed, das war ganz spannend. Also es sei denn, du sagst jetzt, du wolltest noch dringend noch was loswerden. Ich meine, wir wollen auch ein bisschen was
offen. Ich könnte noch 2 Stunden hier mit dir quatschen.
Aber wir wollen ja ein bisschen.
Aber die Zeit geht so schnell vorbei.
Naja, sagen wir mal so, wir wollen ja auch ein bisschen was offen lassen, damit die Leute nicht alle Geschichten aus dem Buch schon kennen. So, ne? Weil es soll ja so ein bisschen spannend auch bleiben. aber ich sag nochmal, Let's Talk About Sex, Habibi heißt das Buch von Mohammed Amjahid. Ist erschienen beim Piper Verlag und kostet 18 Euro. Und ja, es ist wirklich auch witzig geschrieben einfach auch. Also ich meine, es gibt jetzt wirklich viele Gelegenheiten zum Lachen. Ist natürlich dann auch, habe ja auch drüber gesprochen, ein bisschen ernst auch und so. Aber so ist es halt. Ne? So, aber von daher, also es ist wirklich eine große Leseempfehlung meinerseits. Also kauft euch das, lest euch das durch, es ist toll. Danke dir sehr für deine Zeit. Ja?
Danke dir für das angenehme Gespräch.
Und ihr macht's gut und tschüss, wir hören uns dann wieder im November. Bis dann, tschüssi.
Queer as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.